Ja, liebe Geschwister von Agape, es ist immer wieder fantastisch, hier zu sein. Ich überlege mir manchmal im Ruhestand, denke jetzt ein bisschen voraus, dass ich da vielleicht öfters komme. Schauen wir mal. Also sowohl als Privatier als auch vielleicht als Gastprediger. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, wie lange der Herr mich hier noch im Geschirr hat. Und ich bin auch bereit, noch lange zu dienen. Das mit Ruhestand mit 67 ist vielleicht ein bisschen überzogen. Also man kann noch viel länger arbeiten, würde ich sagen. Ja? Okay. Also nur so als Orientierung. Mose wurde erst so mit 80 berufen. Und dann ging es nochmal so 40 Jahre, also ich meine, ja. Ja, liebe Geschwister, es gibt da eine Episode in den Evangelien, genauer gesagt bei Markus und Lukas, die ich echt interessant und ziemlich lehrreich finde. Umso mehr wundert es mich, dass ich über diesen Text noch nie eine Predigt gehört habe und auch noch nie eine Predigt halten musste. Kein Wunder, als offizieller Predigttext kommt er in unserer Landeskirche gar nicht vor. Aber auch in anderen Kirchen habe ich ihn nie angetroffen. So, die Spannung steigt. Das wollt ihr natürlich alle wissen, von welcher Geschichte hier die Rede ist. Sie ist super kurz und wir nehmen die Version aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, wer selber nachschlagen möchte, die Verse 38 bis 41.
Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben.
Ich denke mal, wir alle haben die Geschichte schon gelesen, aber vermutlich auch noch nie etwas darüber gehört. Der Text selber ist klar. Auch wenn wir leider nicht wissen, wer dieser fremde Wundertäter war, was ihn dazu gebracht hat, Dämonen auszutreiben, und zwar nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen Jesu. Ich nehme mal ganz stark an, er hat Jesus gesehen, er hat Jesus gehört. Ich nehme an, er selbst ist Augenzeuge geworden dieser Wunder Jesu. Und auch das dürfte klar sein, er war der festen Überzeugung, dass in dem Namen Jesu eine unendliche Kraft steckt. Ja, und dann ist dieser uns unbekannte Mann ganz einfach losgezogen, ohne sich vorher mit Jesus abzusprechen, ohne zu seinem Jüngerkreis zu gehören. Eine Überlegung wäre, ob er das Ganze aus pekuniärem Interesse getan hat, Dämonenaustreibung gegen Bezahlung, Privatpatienten bevorzugt, wer weiß. Später, das dürften die meisten von euch auch wissen, gibt es ja in der Apostelgeschichte auch so einen Fall von jemandem, der für Geld, ja, den Namen Jesus verwendet. Aber ich glaube, dass es bei unserem Mann hier nicht der Fall war. Sonst nämlich hätte dies Johannes, der ja gegen ihn vorgegangen ist, erwähnt. Ja, sprechen wir über diesen Johannes, diesen Jünger Jesu. Die Reaktion von Johannes und von all den anderen Jüngern ist absolut verständlich. Verständlich, weil zutiefst menschlich. Wir wollen klare Verhältnisse, wir wollen klare Spielregeln. Und wir wollen keine Konkurrenz. Wir wollen nicht rechts überholt werden. Das ist ja in Ordnung, dass jemand Dämonen austreibt, Menschen befreit, ganz klar. Und das Ganze im Namen von Jesus, logisch. Das tun wir ja als seine Jünger auch. Aber der Mann sollte erst mal bei uns vorsprechen. Sollte sich dir Jesus vorstellen. Und du, Herr, entscheidest schließlich, ob er als Jünger zugelassen wird oder nicht. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn da jeder so vor sich hinwurschtelt? Nein, wir haben gegenüber diesem Mann ein klares Berufsverbot ausgesprochen. Hoffentlich hält er sich dran. Noch einmal. Die Jünger reagieren absolut verständlich. Ich denke mal, ich selber hätte das damals auch so gesehen. Als echter Deutscher liebe ich nun mal die Ordnung. In allen Dingen. Aufgefallen ist mir bei der Argumentation des Johannes, dass er sagt, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, weil er uns nicht nachfolgt. Und dieses uns finde ich sehr verräterisch. Denn in Wahrheit folgen Menschen ja allein Jesus nach und nicht der Jesus-Mannschaft. Es sind immer wieder die kleinen Wörtchen in unserer Sprache, die ganz viel verraten. Der gute Johannes hat gar nicht mal so sehr Jesus im Blick, wie er, der Meister, die ganze Angelegenheit finden könnte. Johannes denkt vielmehr an sich selbst beziehungsweise an seine Mitjünger. Es kratzt an unserem Selbstverständnis, an unserer Ehre, wenn da noch so einer herumzieht und genau das tut, was doch eigentlich unser Job ist. Noch einmal, soweit die Jünger. Menschen wie du und ich. Ja, und jetzt die Reaktion Jesu, die ich absolut überraschend finde, die man so nicht erwarten würde. Ich hätte sie so nicht erwartet. Ihr sollt ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann sobald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist doch für uns. Ihr seht, Jesus ist völlig entspannt in dieser Situation. Er lässt den Unbekannten gewähren. Er sieht keinerlei Problem in seinem Wirken. Und Jesus, und das finde ich sehr interessant hier, Jesus denkt sogar noch weiter. Passt mal auf, jemand, der in meinem Namen Wunder tut, der wird hinterher kaum gegen mich wettern, geschweige mich verfolgen. Letztlich, liebe Jünger, ist es doch einer von uns. Und es ist gut zu wissen, dass er für uns ist, angesichts einer Welt voller Gegner und Feinde. Noch einmal, so sehr uns die Denkweise und das Verhalten der Jünger vertraut ist, so überraschend, ja irritierend ist die Haltung von Jesus. Die nächste Frage wäre nun, was wir hier und heute aus dieser Geschichte ziehen. Auch in der weltweiten Kirche des Jahres 2024 hören wir ja ständig von Menschen und Gemeinden, die sich wie wir hier auf Jesus Christus berufen und die in seinem Namen handeln und selbst Wunder tun, Wunder erleben in ihrer Mitte, die aber nicht zu unserer Gemeinde und die nicht zu unserer Kirche gehören. Und es ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass sie nicht hier sind, weil sie durchaus manches anders sehen als wir. Ja, auch in geistlich-theologischer Hinsicht. Aber wenn wir ehrlich sind, sind es ja meistens viel banalere menschliche Dinge, die uns voneinander unterscheiden. Die Christen neigen oft dazu, sich hier ins Theologische zu begeben, wenn sie mit jemandem nicht können, aber der Grund liegt viel weiter unten. Tja, geben Sie nur nicht zu. Überlegen wir uns allein mal, wie viele verschiedene Gemeinden es hier in München gibt. Und zwar Gemeinden, die sich durch ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Herkunft und Ethnie von anderen unterscheiden. Da treffen sich zum Beispiel Brasilianer, da treffen sich Afrikaner, da treffen sich wieder woanders Asiaten, Fernost, Nahost, aus der ganzen Welt. Und alle sind wieder ein Tick anders. Und es wäre die Frage, ob wir uns da so immer hundertprozentig wohlfühlen würden. Sie treffen sich in eigenen Räumen und Veranstaltungen. Und alle berufen sich auf Jesus. Alle folgen sie ihm nach. Wohlgemerkt ihm und nicht uns. Und liebe Geschwister, jeder Versuch, sie auf Linie zu bringen, unter ein organisatorisches oder liturgisches oder theologisches Dach zu zwingen, wäre geradezu gewalttätig. Für mich vor einigen Jahren sehr prägend gewesen, 3 Wochen bei Gemeinden in Tansania, evangelisch-lutherisch, aber völlig anders drauf als die Bayern und die Franken. Und wenn wir Jesus zu diesen Dingen konsultieren würden, dann wäre er genauso entspannt wie damals in jener Situation. Und Jesus würde uns zuraunen, und er tut es tatsächlich auch heute Abend: Lasst sie machen, denn sie gehören genauso zu mir und zu uns und zu euch. Wir alle gehören zusammen, die Familie Gottes weltweit. Und ich liebe dieses Thema, dieses Gefühl, we are family. In diesem Zusammenhang muss ich euch unbedingt erzählen, was ich vor ein paar Wochen in Genf erlebt habe. Manche von euch wissen ja vielleicht, dass mein Vater dort gearbeitet hat und wir als Familie 4,5 Jahre dort gelebt haben. Und in dieser Zeit, na klar, gingen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst, in die deutschsprachige lutherische Gemeinde. Das ist jetzt über 50 Jahre her. Und seit dem Jahre 1970 hatte ich diese Kirche nie wieder betreten. Aber heuer waren wir zufällig, gibt's ja nicht, waren wir zufällig an einem Sonntag da. Und da sagte ich zu meiner Sabine, das ist die Gelegenheit nach 54 Jahren, dass ich mal wieder in meine Kirche komme. Allerdings, auch das hat der Herr wieder geführt, landeten wir nicht im deutschsprachigen Gottesdienst, sondern im englischsprachigen Gottesdienst. Das in der deutschen lutherischen Kirche. Englischsprachiger Gottesdienst. Und das war fantastisch. Ein wahrhaft internationales Publikum, wie ich es noch nie erlebt habe. Ganz viele Afrikaner, Asiaten, letztlich Menschen aus der ganzen Welt. Lutherischer Gottesdienst in englischer Sprache. Super. Multikulti-Gemeinde. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Auch die Sabine war, sorry, die war richtig high. Die sagte, Lorenz, genau so einen Gottesdienst liebe ich. Wahnsinn. Es ist das erste Mal in meiner Kirche und so begeistert. Aber die Geschichte geht noch weiter. Gott legt immer noch mal eins drauf. Ja. Am Abend, beim abendlichen Spaziergang, gingen wir noch mal an der Kirche vorbei. Es ist eigentlich keine Kirche, sondern fast so ein kleines Schlösschen. Ganz zentral gelegen, beste Lage. Wir gingen noch mal vorbei an der Kirche. Die Fenster waren offen. Es war ja milde Luft, es war noch warm. Wir gehen vorbei und ich höre aus dem Inneren brasilianische Worte. Oh, was ist das? Ich renne sofort hin, ich gehe rein und erfahre dort, dass ich in meiner Kirche jeden Sonntagabend die Brasilianer von Genf treffe. Fantastisch. Wisst ihr, für mich als ehemaligen Brasilienpfarrer hat sich damit ein Kreis geschlossen. Gott ist so unendlich kreativ und er ist so humorvoll und er führt die Sachen so. Meine Kindheitskirche, wo ich immer nur in deutschen Gottesdiensten war, dann kriege ich erst einen englischsprachigen Service und dann sind die Brasis auch noch da. Der Wahnsinn. Ja. Ihr sollt ihnen nicht verbieten. Herrlich diese Diversität. Niemand, der predigt und Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel reden von mir, sagt Jesus. Ja, das ist auch noch ein Aspekt. In unserem Text geht es um die anderen Jesus-Nachfolger, um die, die wir als solche akzeptieren sollen. Auch wenn sie nicht ganz unseren Stallgeruch haben. Aber Vers 41 geht noch einen Tick weiter. Vers 41 spricht von denen, die uns eine Wohltat erweisen. Und zwar einfach deshalb, weil wir Christen sind. Es gibt diesen Schlagmensch. Ich weiß nicht, ob er euch schon begegnet ist. Aber diesen Typus gibt es. Sich selbst würden sie gar nicht als gläubig bezeichnen, eher schon als Agnostiker. Die bayerische Übersetzung wäre nix gwies, weiß man nicht. Agnostiker, mei, wer kann das schon wissen? Menschen, die aber trotzdem eine Bewunderung haben für uns Christen, eine Sympathie. Und die uns wohlwollend behandeln. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, beschäftigt mich seit Jahren dieser Spruch, dass die ersten Christen Wohlwollen beim ganzen Volk fanden. Finde ich interessant, den Satz. Sie fanden Wohlwollen auch bei Juden, die keine Jesus-Nachfolger waren. Und noch einmal, von solchen wohlwollenden, wohlmeinenden, helfenden Leuten sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, meinen Jüngern, so ein Mensch wird nicht um seinen Lohn kommen. Also ich finde das auch interessant und ich finde das auch wichtig. Wo immer auf dieser Welt euch jemand einfach etwas Gutes tut, wohlwissend auch, dass ihr Christen seid und er selber oder sie selber nicht, es ist bei Gott nicht vergessen. Sie bekommen ihren Lohn. Liebe Geschwister, soweit unsere heutige kleine Betrachtung zu jenen Versen, die sonst links liegen gelassen werden. Und noch einmal, wie so oft in der Bibel, wie eigentlich immer in der Bibel, zeigen uns die Verse Folgendes. Erstens, wie wir üblicherweise ticken. Die Bibel ist immer ein Spiegel, wo wir reinschauen und regelmäßig auch erschrecken, wie wir halt so sind. Und Gott hält uns diesen Spiegel vor. Und es ist manchmal unangenehm, aber es ist heilsam. Die Bibel zeigt uns, wie wir sind. Aber dabei bleibt es nicht. Sie zeigt uns vor allem auch, wie Gott ist und wie Jesus ist. Warum? Damit wir unser Menschsein mit all seinen Fehlern immer mehr verlassen und uns an Jesus orientieren. Einerseits der Spiegel und andererseits Jesus, der sagt, so wäret ihr richtig, strebt danach. Amen.